Willkommen bei den Two Queer Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg.
Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend hier bei den Two Queer Nights. Willkommen zurück an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen Thomas.
Hallo Kai.
Ja, da sind wir in Folge 11 vom Buch 1 des Aufstiegs des Horus, Teil 2. Und wir sind hier bei Kapitel 2 und Kapitel 3, weil wir befinden uns ja immer noch im neuen Modus, wo wir zwei Kapitel pro Folge machen.
Ja, genau. Wir testen, dass wir eben nicht 23 Jahre brauchen, sondern nur noch halb so lang. Und schauen mal, wie wir so vorwärts kommen. 24. Egal, so oder so zu lang.
Okay, dann hätte ich vorgeschlagen, wir starten mit Kapitel 2. Und das beginnt mit dem Tarwitz und dem Lucius. Und die kämpfen weiter gegen die Megarachniden.
Wir befinden uns also auf dem Planeten Mord, wie er so schön genannt wurde. Oder auch 4120 oder 14020, das hat mich schon wieder verwirrt. Aber egal, vielleicht kriegen wir immer noch raus, wie er wirklich heißt. Und die erste Szene, da wird etwas beschrieben, wie diese, oder etwas näher beschrieben, wie diese Megarachniden aussehen. Nämlich, dass sie gar nicht so viel größer als ein Astartes aufragen und 8 Glieder haben, von denen 4 quasi die Bewegungsgliedmaßen sind und die anderen 4 sehen aus wie riesige Klingen, mit denen sie gerne, wie wir inzwischen wissen, Köpfe abschneiden oder einfach so Astartes töten.
Das sind jetzt wieder so Sachen, die du dir aufgeschrieben hast und ich nicht. Weil bei mir geht's los mit, dass es immer noch keinen Kontakt zu den Blood Angels gibt und der Lucius ein perfekter Schwertkämpfer ist.
Ja, das kommt bei mir 3 Zeilen später. Aber tatsächlich, ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe das gar nicht aufgeschrieben. Ich habe da ein Bild gemalt von so einem Megarachniden.
Ja, stimmt, du machst deine Notizen ja mit Bildern, ne? Das ist ja. Ich tippe das hier ins Tablet und du malst Bilder. Das ist natürlich auch ganz cool.
Ja. Also darf man keinem zeigen, sieht furchtbar aus, aber ist für mich eine gute Gedankenstütze. Ja, im Endeffekt genau aufgeschrieben, wie sie beschrieben sind. Dann, dass Tarwitz relativ schnell dazu übergegangen ist, sein Breitschwert zum Töten zu benutzen statt Bolter, weil man einfach zu viele Schüsse braucht und diese Megarachniden auch zu schnell sind. Und nach, wie steht's dann, 90 Stunden, 28 Begegnungen und 7 toten Astartes kommt dann auch die Szene, die du dir aufgeschrieben hast oder markiert hast, mit Lucius.
Weil der Lucius ist ein perfekter Schwertkämpfer, der wird auch gern von anderen Astartes, von den Emperor's Children zu Trainingszwecken herbeigerufen. Herbeizitiert wird er wahrscheinlich eher nicht, eher herbeigerufen oder gebeten, mit ihnen zu trainieren, weil die Emperor's Children ja nach Perfektion streben. Die kann man natürlich nur erreichen, wenn man halt hier perfekte Gegner antritt. Ne? Und das mag er ganz gern und auch die Perfektion zu erlangen, ist die Triebfeder der Emperor's Children. Der Lucius selbst trägt ein antikes Langschwert und dieses Langschwert wird als Relikt aus den Einigungskriegen beschrieben und ist ein Kunsthandwerk des Terrawatt-Clans. Das ist wohl so eine Vereinigung von Menschen, die im Ural wohnen, also auf der Erde, also im Gebirge des Urals. Und dieser Clan ist angeblich oder hat angeblich gemeinsame Wurzeln mit dem Mechanikum, also denen, die auf Mars wohnen. Und aus den Lagern dieses Clans gibt es wohl viele Waffen, die an den Vereinigungskriegen genutzt wurden. Dieses Schwert, das gehört dazu.
Ja. Lucius ist ein guter Schwertkämpfer, wie du gesagt hast. Er schätzt die Situation allerdings etwas anders ein als Tarwitz. Tarwitz hat so lässt das Ganze ein bisschen Revue passieren, also diese letzten 90 Stunden und sagt, das ist eigentlich so die perfekte Übung, um quasi dauernd unter Strom zu stehen, weil es ist ein endloser Wechsel zwischen Kampf und wir trotten weiter und dann wieder Kampf und er befindet sich so ein bisschen in Trance schon, während Lucius das Ganze irgendwie wie ein tolles Spiel versteht, habe ich das Gefühl.
Ja, der Lucius ist da eher locker, ne? Also der Tarvis ist schon ein bisschen angespannt. Der findet das Ganze so, naja, der Zeitpunkt, wo es witzig war, ist überschritten, sagen wir es mal so. Und der Lucius ist immer noch gut drauf. Der will sogar zwei Megarachniden fangen, um mit denen zu trainieren. Weil der findet, das ist ein cooles Training. Das findet der Tarvis allerdings dann nicht so lustig. Und der Lucius spricht auch davon, dass der Schwertstreich, den er da sich ausgedacht hat, um die Megarachniten zu töten, dass es auch nach ihm benannt wird, dass der Schwertstreich der Lucius heißen soll. Dann geht es auch relativ schnell schon zu der Szene, wo sie auf eine Lichtung heraustreten. Also aus den Grashalmen heraus treten sie auf eine Freifläche, wo sie auch das erste Anzeichen der Blood Angels finden.
Sie finden tatsächlich eine Visierlinse. Und erkennen dann, woran oder wie auch immer, dass die von einer MK3-Rüstung stammt. Und wissen dann oder vermuten mit ziemlicher Sicherheit, dass das von den Blood Angels stammt, weil sie selbst tragen MK4-Rüstung.
Sie sind halt ein bisschen besser ausgerüstet. Wahrscheinlich so, vielleicht geht das so ein bisschen auf den Status hinaus, was ja auch die Luna Wolves haben, die ja schon die ersten Terminator-Rüstungen bekommen haben. Also vor allen anderen. Also sind die Emperor's Children vielleicht auch ein bisschen im Rang höher, dass sie ein bisschen bessere Ausrüstung bekommen.
Ja, das wird passen. Okay, ich habe mir aufgeschrieben, es sind jetzt noch ungefähr 20 Leute. 3 Kilometer, schätzen Sie, ist diese Lichtung groß. Und am Ende dieser Lichtung befinden sich große weiße Konturen, die Tarvis sich gerne anschauen wollen würde.
Also gegenüber am anderen Ende der Lichtung, richtig, da ist wieder Dickicht und aus diesen Grashalmen ragen dann wieder diese weißen Bäume hervor und auf der Lichtung sind es noch 22 Astartes und die werden dann von 100 Xenos angegriffen, also von 100 Megarachniden. Und nach diesem Kampf sind noch 17 übrig. Hast mal wieder 5 Stück gekostet.
Stimmt, das habe ich aufgeschrieben, 5 sind gestorben. Ich habe noch aufgeschrieben, wie diszipliniert das Ganze mal wieder abgelaufen ist, weil die Ansage war, ab 10 Meter Nähe der Megarachniten schießt ihr mit euren Boltern, bis das Magazin leer ist und dann zieht ihr eure Nahkampfwaffen und genauso ist es abgelaufen, bis die Megarachniten dann sich relativ schnell zurückgezogen haben, obwohl sie ja eigentlich vollkommen in der Überzahl waren.
Und kurz danach werden sie dann von fliegenden Megarachniden angerufen. Ja. Hallo, oh, wir sind die Megarachniden, hallo.
Genau, ich würde Ihnen gerne einen Kühlschrank verkaufen.
Genau. Nee, also kurz danach wurden sie von fliegenden Megarachniden angegriffen. Und da werden 9 weitere Astartes entführt.
Einfach weggerissen. Ich stelle mir die Szene relativ spannend vor, weil diese fliegenden Megarachniten sind so schnell, dass man, während man von denen gegriffen wird, sie gar nicht treffen kann, weil sie einfach schön ausweichen, wie so in der Matrix wieder. Und tatsächlich reißen die halt einige der Emperor's Children mit, unter anderem aber auch Lucius.
Mhm. Tarvis hängt sich an ihn und dann kämpfen sie so ein bisschen und dann löst der Lucius sein Schild von seinem Rücken, wo der Megarachnide ihn festhält und dann fallen sie beiden nach unten, also sogar relativ weit.
Fallen runter und dann kommen sie tatsächlich relativ schnell in Richtung der Bäume, weil sie natürlich wissen wollen, wo die anderen hin verschleppt werden. Und die fliegenden Megarachniden fliegen in diese Richtung und der Rest, der noch nicht gefangen wurde, der läuft hinterher und will die natürlich befreien.
Da ist aber nichts mehr zu befreien, weil die wurden auf die Dornen von diesen Bäumen gespießt, wo die Megarachniden dann gerade dabei sind, sie genüsslich zu verputzen, so Stückchen für Stückchen.
Da sind halt so Dornen vor den Bäumen, relativ groß. Ich glaube, wenn man so ein Astartes einfach aus der Luft fallen lässt, dann wird er schön aufgespießt und dann kann man ihn essen. Und da stellen sie dann aber auch fest, da sind nicht nur Rüstungen von ihnen aufgespießt.
Weil da sind auch noch die Rüstungen der Blood Angels aufgespießt, also rote Rüstungen. Und jetzt wissen sie auch, was mit den Blood Angels passiert ist. Und ja, Danach sind auch nur noch 8 aus dem Trupp der Emperor's Children übrig. Und dann endet das Kapitel schon.
Ja, mit einer schönen Szene. Astartes am Spieß.
Kommen wir schon zu Kapitel 3? Und in Kapitel 3 kehren wir zur Loken zurück, also zu den Luna Wolves. Und erfahren hier, dass zwischen dem Orts, wo die Lunarbos gestartet sind, und Mord. Also sie starten bei 63,19 und wollen zu 140,20. Und die Reise dauert 12 Wochen. Und das macht das ganze Universum halt nochmal ein gutes Stückchen größer und leerer und einsamer, wenn man sich vorstellt, wie lange die wirklich so zwischen den einzelnen Systemen oder auch über mehrere Systeme hinweg trotzdem halt im Warp brauchen, bis sie endlich mal ankommen. Mhm. Ja. Also Star Trek-Maßstäbe sind doch kleiner.
Ja gut, wer weiß, wie schnell der Warp in Star Trek im Vergleich zum Warp in der Warhammer-Welt ist.
Ja, aber trotzdem ist das ganze Universum, wenn man es halt so ein bisschen auch auf die Realität bezieht, ist halt das Universum in Star Trek halt viel enger zusammen, ne, als es halt in der Realität überhaupt wäre. Und so ähnlich gestaltet sich das hier auch gefühlt.
Ja, nur dass halt hier... Das passt aber auch so ein bisschen zu dem Gesamtbild. Das ist ja eher alles düster und dunkel und trostlos, um halt ja, die Welt in ihrer schrecklichen Daseinsform zu beschreiben. Insofern passt es schon, dass sie einfach ewig unterwegs sind, egal was sie vorhaben. Genau.
Und hier wird dann schon relativ direkt der Sindermann thematisiert, der nämlich dem Loken einfach aus dem Weg geht.
Wenn wir überlegen, warum könnte das sein? Naja, das letzte Mal, als ich gesehen habe, wurde einer ihrer Leute quasi zum Dämon und hat andere zerfleischt. Und allein die Tatsache, dass er zum Dämon wurde, war was, was Sindermann in seinem Kopf erstmal nicht akzeptieren konnte. Außerdem hat er gesehen, wozu Astartes wirklich fähig sind, weil ich glaube, er war noch nie bei so einem Einsatz dabei. Vielleicht sind das Gründe, warum er Loken aus dem Weg geht.
Der Sindermann hat sich zurückgezogen in die Bibliothek und der Loki findet ihn dort auf einem Pfahlstuhl. Das fand ich sehr schön, sehr schönes Detail. Das ist ein Stuhl, der auf drei Beinen steht, die ausfahrbar sind, so Teleskopbeine. Und da kann man dann halt in der Bibliothek die Regale hoch und runter fahren. Das ist so ein kleiner Korb auf der Seite, da kann man seine Bücher, die man eingesammelt hat, reinmachen. Und auf diesem Stuhl sitzt der Sindermann und durchforstet die Reihen der Bücher und sucht Trost und Schutz im Eskapismus. Also er liest Belletristik und Gedichte, die ihn an frühere Zeiten erinnern und ihn dahin zurückversetzen, und versucht die Geschehnisse rund um Samus von vor 9 Wochen, schon ein bisschen her, ja, und versucht er hinter sich zu lassen, versucht dem zu entfliehen.
Ja, genau das. Und als Loken ihn dann entdeckt, steckt er noch schnell ein Dokument, das er gerade am Lesen ist, wieder weg, und dann fährt er mit dem Stuhl runter, um Loken dann zu begrüßen. Ne?
Lässt sich an der Stelle halt vermuten, dass da irgendwas drinsteht, was der Loken entweder nicht sehen soll oder was dem Sindermann vielleicht peinlich ist, aber ich glaube eher, dass es irgendwas ist, was er nicht sehen soll.
Ja, das glaube ich ja auch, genau. Die unterhalten sich dann ja darüber, was das ist, und wie du schon erwähnt hast, ist es eigentlich mehr oder weniger Nonsens, aber Dinge aus seiner Kindheit, in denen er dann eben Trost findet, um sich abzulenken von dem, was da so passiert ist.
Dann habe ich ich weiß, dass ich da einen relativ großen Sprung drin habe, weil bei mir geht es jetzt an der Stelle weiter, wo Loken dem Sindermann erzählt, dass er sich für den Ignaz verbirgt. Hast du da dann auch noch was dazwischen?
Nee, tatsächlich dazwischen nicht.
Okay.
Ist bei mir auch die nächste Szene, dass Loken eben Kakasi anspricht. Ich habe nur noch aufgeschrieben, dass Sindermann natürlich schon davon weiß, obwohl er sich ja zurückgezogen hat. Aber er hat halt Augen und Ohren anscheinend doch überall.
Und der Loken fragt den Sindermann, ob er sich das Schaffen vom Ignaz vornehmen würde, weil für Loken ist es vollkommen unverständlich, was der Ignaz da von sich gibt.
Wobei, er hat doch noch gar nicht erzählt, was er von sich gegeben hat, oder?
Das ist richtig, aber er versteht es halt nicht.
Ja.
Das kommt jetzt als nächstes, was er halt so genau, was da so drin steht, was der Ignaz so schreibt. Mhm. Aber er bittet Sindermann jetzt schon darum, sich das anzuschauen, weil es für Loken einfach zu hoch ist. Da kommt er nicht klar damit, was der Ignaz so schreibt. Weil das Ganze ist jetzt nochmal vorgelagert zu dem, was ja später in dem Kapitel erst kommt. Also die Begegnung zwischen Loken und dem Ignaz kommt ja erst noch im Kapitel, ist hier aber eigentlich schon vorbei.
Ah ja, stimmt. Jetzt ergibt das Ganze auch Sinn in meinem Kopf. Irgendwie hatte ich nämlich die Sätze, die da standen, nicht zusammenbringen können.
Okay, ja, in dem Kapitel wird viel gehüpft.
Ja.
Also das, was später im Kapitel passiert, ist hier eigentlich schon vorbei.
Ja, okay, passt gut zusammen. Sindermann stimmt dann natürlich zu und im Grunde genommen ist dann die Szene schon beendet zwischen den beiden. Außer dass Locke am Schluss noch fragt, was das denn war, was er da so noch schnell zur Seite gestellt hat, als er angekommen ist. Und Sindermann sagt dann nur, das war schlechte Poesie.
War das jetzt noch, wo Logan sich ein Buch aussucht und der Ignaz ihm ein anderes in die Hand drückt?
Ja, also Sindermann hatte so ein paar Bücher da liegen. Es
Habe
wird
ich
auch
Ignaz
beschrieben,
gesagt?
welche das sind. Du hast Ignaz gesagt, aber Sindermann gemeint.
Okay.
Ja, und einst, also Logan will sich eins rausziehen, fragt natürlich, ob er das darf. Und Sindermann drückt ihn da aber dann anderes in die Hand und sagt, das ist eher nach deinem Geschmack.
Da wird mehr drin geballert und geschossen und gekämpft.
Genau. Was Logan jetzt aber gar nicht als Angriff irgendwie annimmt anscheinend, sondern er bedankt sich dafür.
Im nächsten Abschnitt erfahren wir dann, dass der Horus 10 Kompanien unter seinem eigenen Befehl nach 14020 beordert. Und diese sind eine Woche nach der Schlacht auf den Whisperhöhen, starten die auf 6319. Und Logan hat zwischenzeitlich die Aufgabe, die Lücken in der 10. Kompanie zu schließen, also alle gefallenen Kameraden oder alle gefallenen Astartes zu ersetzen. Und das lenkt ihn ab. Er hat nicht viel Zeit, sich zu überlegen, was bei dem Vorfall mit Jubal wirklich passiert ist. Und dann kommen wir zu der Stelle, wo er mit dem Vipus zusammen die Schlafzelle von Jubal ausräumt.
Also im Grunde genommen, das, was Sindermann macht mit Büchern lesen und sich da vertiefen, macht Logan, indem er sich quasi Arbeit sucht und damit ablenkt. Bei dem Lückenfüllen helfen habe ich noch aufgeschrieben, der Torgadon und der Axiomant. Und da finde ich es gar nicht so unwichtig zu erwähnen, dass Logan auch aufgrund des Verhaltens den Axiomant, der ja auch Klein Horus genannt wird, immer mehr zu schätzen lernt, weil der wohl doch wesentlich empathischer und einsichtiger ist, als er ihn in Erinnerung hatte oder ihn eingeschätzt hätte. Also gerade bei der Auswahl von den Leuten, die die Lücken füllen sollen, das sind ja quasi Rekruten, da hat der Axiomant eben Leute abgelehnt im Nachhinein, die Loken genommen hätte und wiederum welche genommen, die Loken gar nicht erst auf dem Schirm hatte. Einfach aufgrund anderer Kriterien. Und dann, genau, kommen wir zu der Szene, die du genannt hast, dass nämlich die Schlafzellen aufgeräumt werden und Loken da was findet.
Er findet eine Logenmedaille. Und die, also es scheint wohl so, dass es unerlaubterweise Logen unter den Astartes gibt. Also, kurz zur Erklärung, was eine Loge ist. Eine Loge ist eine Gemeinschaft aus Menschen. Also das gibt es heute ja auch. Ne? Es wird oft mal mit Geheimbünden irgendwie assoziiert, aber es gibt es einfach auch so. Also Gruppierungen, die sich Logen nennen, von Menschen mit gleichen Interessen und die sich relativ regelmäßig treffen. Also sowas wie ein Verein.
Genau.
Ganz kurz gesagt. Und das ist aber eigentlich unter den Astartes verboten. Oder beziehungsweise werden vom Imperator nicht gebilligt. Das sind Bünde innerhalb der Astartes, sogenannte Brüderbünde. Und die mag der Imperator nicht. Der Sindermann sagt aber, die sind harmlos genug, um ignoriert werden zu können.
Ignoriert, geduldet, wie auch immer. Ich habe ja noch aufgeschrieben, dass Loken diese Münze oder Medaille nicht auf Anhieb erkennt als Logenkennzeichen und den Vipus fragt, was das denn ist. Und der Vipus aber so ein bisschen ausweichend reagiert und nur zögernd quasi sagt, ja, das ist eine Logenmedaille. Weil er weiß, dass Loken sowas ganz und gar nicht mag. Wobei ich nicht sicher bin, ob das so ist, weil Logan das wirklich nicht mag oder nur weil der Imperator sagt, das ist doof.
Weil der Imperator sagt, das ist doof. Das steht da relativ klar drin.
Ja.
Okay. Also Logan führt ja aus, dass der Imperator das nicht möchte und das ist der Grund, warum er das nicht möchte.
Ja, ganz klar.
Das ist so ziemlich seine komplette Begründung. Am nächsten Tag guckt der Logan dann nochmal diese Habseligkeiten von Jubal durch und stellt dann fest, dass die Münze weg ist.
Genau. Und das ist ganz zufällig, nachdem er vorher erklärt hat, dass alle, die irgendwas mit der Loge zu tun haben, sich bei ihm melden sollen, weil er muss da intervenieren.
Mhm. Und auch, dass das halt verschwunden ist, dass die Münze verschwunden ist, deutet ja auch sehr auf den Willen der Loge hin, selbst halt geheim zu bleiben.
Jetzt springen wir wieder.
Springen wir wieder, richtig. Jetzt geht's nämlich tatsächlich zum Ignaz.
Ja.
Wir haben ja letzte Folge noch vermutet, dass der Ignaz eigentlich tot ist, ne? Und dass die, war es die Mersadi?
Die Kela ist eigentlich eher
befreundet. Die Kela war es, ne?
Genau,
ja. Genau. Und dass die Kela ja vielleicht noch nicht wusste, dass er nicht tot ist. Aber das wusste sie wohl schon. Also es ist tatsächlich so, dass der Ignaz noch lebt. Ne? Er wurde nur fast zu Tode geprügelt, weil er einfach seinen Mund nicht halten kann.
Ich habe mir aufgeschrieben, er ist halt ein Idiot, aber ein ehrlicher Idiot.
Ja, richtig.
So wird er beschrieben.
Er ist ein furchtbarer, aber ein furchtbar guter Dichter.
Ja, jetzt kommen wir zu dem einzigen Fremdwort. In dem Kapitel davor habe ich keins aufgeschrieben. Hier habe ich eins aufgeschrieben. Das taucht auf bei der Beschreibung seiner Optik, weil Logan geht jetzt in die Zelle, in der Ignaz ist. Wobei ich nicht verstanden habe, warum das eine Zelle ist. Ist das wirklich Gefängnis oder ist das eher Krankenstation?
Ja, der ist eingesperrt.
Okay. Da wird er halt beschrieben, er ist nicht grün und blau geschlagen, sondern anscheinend haben sie ihn gelb geschlagen. Weil er hat gelbe Haut von den Wunden oder der Behandlung. So genau habe ich es nicht verstanden. Auf jeden Fall taucht da das Wort Icterus auf. Also es wird beschrieben, als hätte er Icterus. Hast du es nachgeschaut?
War das die Gelbsucht?
Ja, genau. Das war die Gelbsucht. Und das gibt es auch im Echten. Also tatsächlich nennt man das in unserer Welt genauso. Ich habe es nur noch nie gehört vorher.
Dann spricht der Logan mit dem Ignaz. Und der Ignaz freut sich sehr über die Anwesenheit von Logan und wundert sich, weil er dachte, keine Freunde zu haben.
Ja, stellt sich aber schnell raus, dass er mal mindestens zwei hat, die auch mit Logan gesprochen haben und Logan bitten, für ihn zu sprechen, weil sonst darf er lange, lange kalt und dunkel zurückfliegen.
Genau, zurückfliegen zur Erde, also nach Terra. Und das wird wirklich lange dauern, also fast ein Jahr, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und Logan wäre tatsächlich bereit, für Ignaz zu bürgen, sodass dieser bei der Expedition bleiben kann, wenn er denn sein Benehmen verbessert.
Ja.
Und er muss alle drei Tage dem Logan alles vorlegen, was er zu Papier bringt. Also so wirklich alles. Jeden Gedankengang, alles, jede Notizen, alles. Das muss er ihm vorlegen.
Das waren zwei von drei Bedingungen, die Logan nennen will. Wobei das dritte ist vielmehr eine Frage als eine Bedingung. Weil Logan will ihn auch so ein bisschen besser kennenlernen und fragt ihn einfach, lügt ihr?
Er fragt ihn das und er verneint das natürlich, ne, weil er immer die Wahrheit sagt und Logan verdonnert ihn dann auch dazu, beziehungsweise sagt ihm dann auch, dass er weiterhin die Wahrheit sagen muss.
Ja, das passt ja eigentlich auch gut, weil Logan sagt auch immer die Wahrheit. Insofern müssen sie da auf einer Wellenlänge liegen.
Und jetzt springen wir nochmal, aber wir springen nochmal zu Logan und dem Ignaz. Weil das Gespräch, das wir jetzt gerade hatten in der Zelle, war nur der Rückblick dessen, was wir schon hatten, als Sindermann sich mit Logan unterhalten hat. Am Anfang vom Kapitel, da war das schon vorbei.
Mhm,
genau. Und jetzt sind wir an der Stelle, dass der Logan sich mit dem Ignaz trifft, um die all dreitäglichen Unterlagen entgegenzunehmen. Und da bittet der Logan den Ignaz dann auch, die Kila nicht so oft allein zu lassen.
Wir erinnern uns auch hier, Kila ist die, bei der wir am Ende des Kapitels, ich glaube das vorletzte war es, also bevor wir heute gestartet sind, wo wir dachten, die geht auch drauf, als Jubal ein bisschen rumwütet oder das, was Jubal mal war. Aber die hat es überlebt, scheint nur sehr traumatisiert zu sein. Und Logan mag die anscheinend auch, weil er sagt öfter, dass die anderen auf sie aufpassen sollen.
Er und die Messer, die Oliton, sollen auf die Kieler aufpassen. Das wird hier jetzt nochmal gesagt. Und danach kommt dann der Aximann zum Logan.
Ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Also bevor diese Szene startet, hat Logan, nachdem er erfahren hat, dass der Ignaz ja nicht lügt, wissen wollen, was er denn auf 6319 gesagt hat, was dazu geführt hat, dass er fast zu Tode geprügelt wurde. Und das erzählt er ihm dann auch, aber Logan reagiert einfach gar nicht. Also er nimmt es auf quasi und dann, ja okay, gut, dann das hat er gesagt, okay. Wahrscheinlich, weil es ihm nicht gefallen hat, weil er hat ja gesagt, dass alles, was die Menschheit baut, vergänglich ist und das Imperium zugrunde gehen wird. Wissen wir ja. Und dann habe ich noch aufgeschrieben, wie überhaupt der Logan zu Kila kommt in dieser Szene. Der Ignaz hat nämlich Bilder dabei. Die Kila hat ja während des Einsatzes auf 6319 in den Whisperhöhlen Bilder geschossen quasi, also wie heißt es, Piktogramme erstellt oder so. Und die hatte Ignaz dabei, um sie Logan zu zeigen. Und die waren wohl auch ziemlich gut.
Dann kommt jetzt der Aximann zum Logan und präsentiert ihm, Wunder, Wunder, eine Logenmedaille.
Ja.
Denn er möchte, dass der Logan am nächsten Treffen der Loge teilnimmt. Logan soll sich das Treffen ansehen und sich seine eigene Meinung bilden. Der Logan ist nicht so wirklich begeistert, aber dem Aximann zuliebe, weil der Aximann mittlerweile auch sein Vertrauen genießt, wird er dann wohl hingehen und wird sich das dann mal angucken.
Also er geht da mit, weil Aximann ihn darum bittet. Und deshalb hatte ich auch vorher aufgeschrieben, dass er den so langsam doch ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Also die freunden sich auch an.
Und dann ist das Kapitel 3 vorbei.
Also im Vergleich zu dem davor fast keine Action, viele Sprünge, aber irgendwie passiert mehr.
Ja, also es passiert mehr, weil auch mit den Charakteren mehr passiert. Das ist ja immer das Wichtige an Stories, dass du Charakterentwicklung hast. Bei dem ersten Kapitel, also Kapitel 2, hier hast du an Charakterentwicklung den Lucius, der einen neuen Schwerthieb sich ausgedacht hat. Yay. Und hier hast du halt den Logan, du hast den Ignaz, du hast den Sindermann. Du machst dir Gedanken drüber, was der Sindermann sich für Gedanken macht, warum er sich zurückzieht, warum der Logan das nicht verstehen kann, dass er sich zurückzieht, etc. pp. Also hier ist viel mehr, was auch deine eigenen Gedanken anregt, dem, was da im Hintergrund noch passieren kann, als das, was aktuell unten auf 140-20 passiert.
Ja, zumal man die Charaktere, um die es geht, ja auch alle schon ein bisschen länger kennt und sich deshalb auch mehr Bilder im Kopf machen kann über das, was da los ist.
Richtig. Der Story Arc der Emperor's Children ist an der Stelle sowieso noch recht schwach. Gut, hat gerade erst angefangen, aber ist auch aktuell bisher hier noch relativ belanglos, finde ich. Also ich würde ein längeres Kapitel oder mehrere Kapitel an der Stelle hintereinander, welcher die Charaktere oder die Emperor's Children richtig einführt, würde ich irgendwie besser finden, dieses Hin- und Hergespringe. Erinnert mich mehr an eine Fernsehserie als an ein Buch.
Das stimmt. Immer schön die Cliffhanger am Schluss.
Also brauche ich in einem Buch nicht. Also ich persönlich brauche das in einem Buch nicht.
Nee. Weil wir das doch schon öfter hatten. Also in fast jedem Kapitel ist sowas wie ein Cliffhanger. Und es startet in der Regel nicht da, wo wir vermuten, wo es dann weitergeht. Vielleicht gehört das einfach zum Stil des Autoren.
Ja, das glaube ich mittlerweile auch. Das, was erzählt wird bei den Emperor's Children, ist passend. Die Szenerie passt gut mit den Grashalmen, mit den Megarachniden. Und die Geschwindigkeit, in der es erzählt wird, ist auch okay. Also es ist nicht zu lang, es ist auch nicht noch kürzer. Und du hast so ein bisschen Hintergrundwissen, wie es zum Beispiel mit diesem Terawatt-Clan, was da nochmal ein bisschen deine Vorstellungskraft anregt, was wohl früher auf der Erde noch passiert ist. Also das fand ich auch noch ganz cool. Und auch ganz gut platziert.
Ja. Ja, das passt. Das ist wieder so ein bisschen Weltenaufbau und vervollständigt so die Puzzleteile ein bisschen. Wobei ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Puzzle, bis wir da durch sind.
Ja, das ist ein großes Puzzle. Ich meine, dass der Terawatt-Clan da im Ural wohnt und dass es wohl ein Ursprung irgendwie vom Mechanikum ist oder mit einem der Gründer vom Mechanikum, habe ich auch irgendwie aus dem Lexikanum rausgelesen, weil es mich interessiert hat, weil ich das irgendwie verorten wollte, wer das ist, was das ist, weil ich das noch nie gehört hatte.
Ja, genau. Ja. Weil das kam mir nicht so bekannt vor, denn es steht einfach nicht so im Buch, sondern die werden nur genannt, aber man darf ja so ein bisschen nebenbei recherchieren.
Ja, ich denke auch, das macht, glaube ich, Sinn auch für die Zuhörer draußen und für uns selbst auch, dass es, glaube ich, Sinn macht, wenn hier Sachen auftauchen, wo wir uns schon fragen, hä, wo kommt das her, was macht das, wie passt das jetzt da rein, wer sind die, dass man das vielleicht auch schon mal dann nebenher recherchiert und das noch mit einbindet. Mhm. Zurück bei Logan fühlt man sich dann auch zu Hause, gewohntes Tempo, gewohnte Umgebung, etablierte Charaktere, die wieder nach vorne getrieben werden und Charaktere, die von den Toten zurückkommen.
Genau.
Also gesichert von den Toten zurückkommen, also das ist ja, ja. Also der war, meines Erachtens nach, war der am Ende dieses Kapitels tot, der Ignaz. Aber
ja,
okay, also, ist er halt jetzt wieder da.
Wenn da steht, dass er nicht mehr atmet, dann ist das ziemlich eindeutig gewesen eigentlich, ja. So war es ja eigentlich.
Also auf alle Fälle ist er wieder da. Und der Logan wirkt so ein bisschen wie auf Null zurückgesetzt. Mhm. Der hat da viel zu tun, ja, gut, klar, aber
Er wirkt ein bisschen einfacher wieder, finde ich.
Genau.
Ja.
Und auch gerade schon, allein wenn der Sindermann ihm ein anderes Buch nochmal in die Hand drückt, guck mal, da wird viel Leute umgebracht. Da liest das ist cool.
Genau, da ist viel Knallbumm drin, das ist für dich.
Ja. Und also auch mit der Ausrede, er hat viel zu tun. Hätte ich da an der Stelle ein bisschen mehr Entwicklung bei Logan nochmal gesehen, aber das wird wohl erst wieder kommen, wenn diese Gedanken von den Whisperhöhen wahrscheinlich wieder hochgespült werden. Dann werden wir da wahrscheinlich auch nochmal eine Charakterentwicklung sehen.
Ja, also ich erwarte mir das schon, weil die Unterhaltung mit dem Ignaz war ja schon wieder ein bisschen tiefgründiger und dieser Umschwenk wir gehen mal zur Loge und Aximand und Vertrauen und da sind dann wieder Gedankengänge drin, wo man denkt, okay, dann er bleibt nicht so flach, wie es angedeutet wurde.
Das war unser gemeinsames Fazit tatsächlich.
Mhm. Stimmt.
Hast du noch etwas hinzuzufügen für die heutige Folge?
Ich überlege. Habe ich schon irgendwas zu Megarachniden und Tyranniden gesagt? Ich glaube, letzte Folge auch nicht. Ne? Da sind wir wieder beim Recherchieren. Ich habe recherchiert. Es sind keine Tyranniden und sie scheinen auch nicht mit denen verwandt zu sein. Aber ich will jetzt gar nicht viel mehr spoilern, weil man wird in den folgenden Kapiteln noch genauer erfahren, was die Megarachniden sind und warum sie auf dem Planeten sind. Und auch das Drumherum wird erklärt.
Okay, das weiß ich auch noch nicht. Dann war das mit dem Nicht-Spoilern eine gute Idee.
Ja, genau.
Okay, gut. Dann beschließen wir die heutige Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Hier bei den Two Grey Knights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Karl. Space Marvel.